Und jetzt zu dem Thema Jesus und die Frauen. Und ich habe dazu ein Wort ausgesucht, einen Bibeltext ausgesucht, der nichts mit Jesus zunächst einmal zu tun hat oder direkt von ihm kommt, sondern von dem Apostel Paulus. Der schreibt an die Christen in Galatien, in Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Dieser ganz kurze, dieser wirklich super kurze Einblick, den du uns gegeben hast, Raphael, nicht? Also das ist ja eine ganze Geschichte, ja, die Entwicklung der Frau auch zur Freiheit, ja, und ich komme noch darauf. Ja, aber hier ist schon längst etwas geschehen damals, ja, etwas, was viele Jahrhunderte dann leider wiederum nicht geschehen ist in unserer Gesellschaft, nämlich hier ist eine Gleichwertigkeit hergestellt werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier ist nicht mehr Mann noch Frau, sondern ihr seid allesamt einer in Christus. Und wie wir jetzt schon seit einigen Wochen gehört haben, geht unsere Predigtreihe ja von diesen drei biblischen Grundaussagen aus, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass Jesus mit diesem Wissen eben auch allen Menschen begegnet und wir ebenso wie er auch allen Menschen begegnen sollen. Und ein Wort kommt ja in dieser, ja, in diesem Gedankengang hier immer wieder vor und das ist das Wort alle. Gott macht in seiner Weisheit und Liebe keine Ausnahme. Das fängt im Neuen Testament schon mit der Botschaft von der Menschwerdung Gottes an die einfachen Hirten an. Und auch seine Jünger hatte Jesus sich offensichtlich nicht ausgewählt, weil sie vielleicht besondere Vorzüge gehabt hätten. Es waren einfache Menschen, manche sogar mit einem labilen und schwachen Charakter, ja, manche sogar mit einem schlechten Charakter, manchmal eifersüchtig, manchmal voller Zweifel und Begriffsstutzigkeit. Und auch wenn Lukas von Beruf Arzt gewesen ist, so waren doch eben einige nur Fischer, was ja auch nicht unbedingt auf eine besondere Bildung schließen lässt. Und ob Saulus später von Jesus berufen wurde, weil er eine qualifizierte theologische Ausbildung genossen hatte, das dürfen wir wirklich zu bezweifeln wagen. Gottes Weisheit und Liebe richtet sich buchstäblich ohne Unterschied an jeden Menschen und darum selbstverständlich auch an Frauen. Also ihr lieben Frauen, denkt bitte nicht, heute wäre Muttertag. Ja, nur weil heute so viel ja von den Frauen gesprochen wird. Das ist jetzt einfach nur mal das Thema. Aber zunächst noch ein kurzer Blick auf die Situation der Frau heute. Also als ich mich damit beschäftigte, habe ich gesagt, das könntest du 10 Predigten halten. Ja, über die ganze Entwicklung auch. Ja, und Geschichte der Frau in der Gesellschaft. Aber heute, in unserem Land ist ja die sogenannte Gleichstellung der Frau, ja, ein ganz großes politisches Thema. Ich sage das mal so, dass besonders von links gerichteten Parteien ideologisiert und instrumentalisiert wird. Sicherlich ist auf dem Weg, der Frau zu mehr Rechten zu verhelfen, als sie viele, viele Jahre oder Jahrzehnte hatte, schon sehr viel Gutes passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern und Kulturen, wo die Frau auch heute immer noch sehr wenige Rechte hat. Unübersehbar ist aber auch überall in unserem Land und auch in Europa eine Doppelmoral zu erkennen. So zum Beispiel auf beruflicher Ebene, wo Frauen bis heute den Männern nicht gleichgestellt sind. Nach einer Studie verdienen auch qualifizierte Frauen im Schnitt immer noch um die 21% weniger als Männer. Und gestern, da gingen zehntausende Frauen sogar in der Schweiz, ja, in dieser reichen, satten Schweiz auf die Straßen, um für mehr Rechte zu protestieren. Eine weitere deutliche Entwicklung ist auch, dass Frauen heute erst wirklich gesellschaftliche Anerkennung erhalten, wenn sie als Wirtschaftskraft Leistung für den Staat erbringen. Und dass politische Parteien eine sogenannte Frauenquote im letzten Jahr durchgesetzt haben, also diese gesetzliche Forderung, dass in größeren Betrieben zum Beispiel genauso viel Frauen in leitenden Positionen zu sein haben wie Männer, auch das hat einen starken ideologischen Hintergrund, in der zum Beispiel die Frau als Mutter und Ehefrau ja gar nicht mehr vorkommt. Mutterschaft und die Frau als Familienmanagerin wird nur noch sehr geringschätzig angesehen als etwas, das von gestern ist. Und noch eine andere sehr unschöne Entwicklung, die die 68er-Bewegung allerdings als Befreiung von Muff und Moral bezeichnet, ist auch, dass die Frau heute oft würdelos als Sexualobjekt erscheint, die einer sexualisierten Männerwelt zur Verfügung steht. Kaum eine Werbung, kaum ein Spielfilm im Fernsehen, der noch ohne sexuelle Darstellung auskommt und sich überhaupt keine Mühe mehr macht, die Würdelosigkeit, die darin zum Ausdruck kommt, zu verdecken. Und sicherlich könnte ich hier noch viel mehr polemisieren, gerade auch als Christ, weil es da so vieles gibt, was uns Not macht. Weil wir doch spüren, wie sehr die Würde von Frau und Mann in ihrer Persönlichkeit in ihrem Wert, den Gott ihnen zugedacht hat, so reduziert wird auf Selbstbestimmung und berufliche Gleichstellung und sexuelle Freiheiten. Die Frage, die mir dabei allerdings auch kommt, ist, ob nicht auch wir Christen uns schon so sehr an all das gewöhnt haben, dass wir diese Herabsetzung, auch die Herabsetzung besonders der Frau zum Sexualobjekt, überhaupt noch sehen. Und ob uns diese Not wirklich noch bewegen kann oder auch sogar ins Gebet bringt. Wie aber war das damals, zur Zeit Jesu? Und hier komme ich zu meiner ersten Predigtaussage. Eigentlich sollte da ja einiges erscheinen, aber mit der Technik ist da einiges schiefgegangen. Und so hören wir heute einfach mal die Predigt ganz so wie in früheren Zeiten und dürfen gespannt sein, ob Gottes Wort nicht genauso wirkt. Und dafür habe ich gebetet. Zunächst einmal grundsätzlich. Bei Jesus findet die Frau Wertschätzung und Gleichstellung. Und ich wiederhole noch einmal, was ich schon gleich zu Beginn gesagt habe. Jesus richtet sein Evangelium, seine frohe Botschaft an alle. Und dabei sieht er weder auf die soziale Stellung noch auf das Geschlecht. Alleine, dass Jesus sich in seiner Verkündigung nicht nur an männliche Personen richtet, sondern mit größter Selbstverständlichkeit auch an weibliche, ist auf dem kulturellen Hintergrund seiner Zeit schon revolutionär. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Frau im Umfeld von Jesus vom geistigen Leben und religiöser Gemeinschaft ausgesperrt war. Sie durfte nicht in den Tempel, sie gehörte nicht ins öffentliche Leben, sie wurde nicht als Zeugin vor Gericht zugelassen. Und wisst ihr warum? Weil man aus dem Bibeltext 1. Mose 18, Vers 15, wo Abrahams Frau Sarah leugnete, dass sie gelacht habe, als sie hörte, dass sie in ihrem hohen Alter noch ein Kind gebären sollte. Und man deutete dann diese Stelle so, dass die Frau lügnerisch sei und man sich nicht auf ihre Worte verlassen könne. Das Palästina der Zeit der Zeitenwende, das wurde von einem strengen oder war von einem strengen Patriarchat geprägt. Die Ehefrau hatte die Pflicht, Kinder zu gebären. Ganz besonders natürlich wurde erwartet, einen Sohn, damit der Name des Vaters weitergetragen werden konnte. Die Frau führte den Haushalt, beachtete die Speisegesetze und bereitete Feste vor. Die Ehe bot der Frau zwar eine gewisse Sicherheit vor gesellschaftlicher Diskriminierung, aber sie war völlig von ihrem Mann abhängig und sie war ihrem Mann vollkommen untergeben. Zur rituellen Hierarchie zum Beispiel gehörte damals, dass die Frau ihrem Mann die Füße wusch, die Kinder ihrem Vater und die nichtjüdischen Sklaven ihrem Herrn. Der Ehemann besaß das Recht auf mehrere Frauen und nur er konnte eine Scheidung aussprechen. Und Jesus hat sich ohne Unterschied Männern und Frauen zugewandt. Er begegnete der Frau unbefangen und in großer Freiheit. Allerdings gibt es nirgendwo in der Beziehung Jesu zu den Frauen auch nur einen Hauch von Erotik. Sondern seine Beziehung zu den Frauen bezeugt nur dieses eine, nämlich die Liebe Gottes, die alle einschließt und eben auch die Frauen. Die zweite Predigtaussage habe ich überschrieben, Jesus durchbricht Tabus. Wenn Jesus alle einschließt und der Frau solch eine Wertschätzung entgegenbringt, dann musste das unweigerlich dazu führen, dass er auch manche damaligen Tabus durchbrechen musste. Und so war das auch. Er hielt sich nicht an die gesetzlichen Denk- und Verhaltensstrukturen. Er hatte kein Problem damit, Frauen zu berühren. Er hatte kein Problem damit, mit Frauen befreundet zu sein. Die Frau galt ja damals als kultisch unrein. Und wie sehr Jesus Tabus durchbrach und damit sicherlich auch ganz stark dazu beitrug, dass sich die Schriftgelehrten und Pharisäer an ihm aufrieben und die sich ärgerten. Ja, das wird auch schon an dieser einen Begebenheit deutlich, die Johannes uns in Kapitel 4 in den Versen 7 bis 18 beschreibt, wo Jesus am Jakobsbrunnen ein Gespräch mit einer Samaritanerin beginnt. Denn das bedeutete ja, Jesus suchte Kontakt mit der Angehörigen oder einer Angehörigen des verfeindeten Volkes der Samariter. Er spricht eine fremde Frau an. Eine Frau, sogar die öffentlich geächtet wurde, denn in der Mittagszeit, da gingen damals nur Frauen, die von anderen gemieden wurden, ja zum Brunnen. Und schließlich sogar, Jesus spricht mit einer Frau, die mit dem sechsten Partner zusammenlebte, der nicht ihr Mann war. Wie stark kommt hier schon die Liebe Gottes zum Ausdruck, die sich eben nicht an die Sitten, nicht an die Regeln, nicht an die Vorurteile, nicht an die Urteile von Menschen hält, sondern die nichts anderes im Sinn hat, als einem Menschen zum Leben zu verhelfen. Ich habe mich schon manchmal gefragt, gerade auch bei diesem Bericht hier, ob ich das so getan hätte. Ob wir das wohl so getan hätten oder tun würden, auch heute noch. Oder ob wir nicht auch unser Urteil über diese Frau gefällt hätten. Ob wir nicht auch einen Bogen um sie gemacht hätten. Und ich bin so dankbar, das darf ich einfach mal ganz nebenbei hier so sagen, dass auf der Bundeskonferenz nächste Woche in Krelingen auch die Hilfsorganisation Pink Door berichten wird über ihre Arbeit unter Prostituierten, wie sie versucht, Frauen aus diesem Teufelskreis ja ihrer Sexdienstleistung herauszuführen. Pink Door wird übrigens von unserem Gemeindebund gefördert und unterstützt. Jesus durchbricht Tabus. Er kümmert sich nicht darum, was andere denken oder nicht denken und tun. Er betrachtet die Frau alleine von ihrer Personenhaftigkeit her, weil er das Herz ansieht, weil er die Sehnsucht sieht. Und seine sündenvergebende Liebe gilt der öffentlichen Sünderin genauso wie den verhassten Zöllner. Und schützend stellte er sich auch vor die Ehebrecherin, von der wir in Johannes 8 lesen, und nicht um ihre Sünde abzuschwächen und zu verharmlosen, sondern um ihr die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Und so begegnete er auch hier dieser Frau am Jakobsbrunnen, damit sie von ihm Wasser des Lebens umsonst trinken kann. Meine dritte Aussage. Jesus beruft Frauen zu seinen Jüngerinnen. Im Lukas-Evangelium lesen wir in Kapitel 8, 1 bis 3, in der Folge durchwanderte er nacheinander die Städte und Dörfer, um zu predigen und die Heilsbotschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Es begleiteten ihn die 12, gemeint sind da die Jünger, die hier nicht namentlich erwähnt werden, und einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria mit dem Beinamen Magdala, aus der sieben Geister ausgefahren waren. Johanna, die Frau des Chusa, eines Verwalters im Dienste des Herodes, nebst Susanna und vielen anderen, die ihnen mit ihrem Vermögen zu Diensten standen. Wir können aus den biblischen Berichten nicht herauslesen und erkennen, dass die Frauen oder diese Frauen und Jüngerinnen ständig zum Jüngerkreis Jesu dazugehört hätten. Seine engsten Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus zum Beispiel, waren ja auch in ganz entscheidenden Situationen bei Jesus, so zum Beispiel auf dem Werk der Verklärung oder in Gethsemane. Die 12 Jünger insgesamt waren auch ständig bei ihm, wurden von ihm geschult und erlebten Jesus in seiner Wirksamkeit jeden Tag. Und den äußeren Kreis bildeten alle die, die dem Wort Jesu Glauben schenkten, sich zu ihm bekehrten, sich zu ihm hielten und dann, wenn er in ihre Wohngegend kam, dann kamen sie wahrscheinlich dazu, wenn er in ihrer Nähe war. Und wahrscheinlich zogen einige eben auch mit Jesus eine Zeit lang mit und dazu gehörten eben auch Frauen. Und von ihnen lesen wir, dass sie Jesus und seine Jüngergruppe unterstützten und versorgten. Meine Geschwister, bemerkenswert an den Frauen, die an Jesus gläubig geworden waren und durch ihn auch Heilung erfahren hatten, war, dass sie ihrem Herrn und Meister die Treue hielten. Im Gegensatz zu den männlichen Jüngern, muss ich leider sagen, oder müssen wir leider erkennen, hat keine von ihnen Jesus verraten. Und im Angesicht seiner Passion ergreifen sie nicht die Flucht. Ja, sie folgen ihm bis zu seiner Richtstätte und bleiben bei seiner Kreuzigung und nahmen wahrscheinlich mit ihren Emotionen, ihren Gefühlen, so wie eben das nur Frauen können, Anteil an seinem Leid und an seinem Schicksal. Wieder also werden einige von ihnen hier namentlich erwähnt. In Markus 15 Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Johannes und Salome. Es sind also die Jüngerinnen Jesu, die Jesus auf dem Kreuzweg, ja bis unter das Kreuz begleiten. Sie kümmern sich um seinen toten Leib. Sie werden zu Zeuginnen seiner Auferstehung, zu dem ich auch gleich noch kommen werde. Und ich erspare mir hier all die vielen Belegstellen in den Evangelien, die das beschreiben. Und wisst ihr, wie sehr das dem damals üblichen Verständnis widersprach, in dem doch der Mann die wichtigen Funktionen innehatte, das zeigt, dass selbst die Jünger sich zunächst einmal weigerten, dem Gerede der Frauen Glauben zu schenken, als sie ihnen von der Auferstehung Jesu berichteten. In Lukas 24, Vers 11 heißt es, aber ihre Erzählungen waren in deren Augen, also in den Augen der Jünger, wie ein Märchen und sie schenkten ihnen keinen Glauben. Ist das nicht so, dass auch heute vor allem Frauen, in der Regel mehr als die Männer, viele Aufgaben in der Gemeinde tun und Jesus mit Hingabe und großer Liebe dienen? Natürlich sind wir als Gemeinde da eine Ausnahme, nicht? Aber ich glaube, dass wir Männer viel von solchen Christus hingegebenen Frauen lernen können. Und vielleicht könnte das auch unseren Stolz ein wenig ankratzen, dass wir im Dienst für Jesus doch bloß nicht hinter den Frauen zurückstehen sollten. Viertens, Frauen im Umfeld Jesu. Unter diesem Punkt meiner Predigt ein kleiner Blick auf die Frauen, die besonders eben im Umfeld von Jesus erscheinen. Da ist natürlich zunächst einmal Maria, die Mutter von Jesus zu nennen. Können wir erahnen, wie das Herz dieser Mutter ausgesehen haben musste? Zu wissen, mein Sohn ist der Sohn Gottes? Mitzuerleben, wie er Wasser zu Wein machte, andere Wunder tat und am Kreuz sich nicht selber helfen konnte? Mit anzusehen, wie gerade die geistlichen Führer ihres Volkes ihrem Sohn Neid und Hass erfüllt gegenüberstanden und mit zerrissenem Herzen bei seinem Leiden und Sterben dabei zu stehen und nichts tun zu können, um seine Qual zu verringern. Und doch hatte sie Ja gesagt zu Gottes großem Erlösungsplan durch ihr Kind. Habe mich natürlich auch gefragt, wie es dabei wohl Jesus ergangen sein musste. der die Liebe seiner irdischen Mutter doch spürte und doch in erster Linie seinem himmlischen Vater ergeben war, der doch spürte, wie das Herz seiner Mutter unter seinem Kreuzestod zerbrach. Und der es doch tat, um uns zu erlösen. Dann sind da die beiden Schwestern Maria und Martha aus Bethanien zu nennen. Lukas 10 und Johannes 11 berichten, dass Jesus mehrmals in ihrem Haus zu Gast war. Und wir erleben die Unterschiedlichkeit dieser beiden Jüngeren, die Martha, die Jesus fürstlich umsorgte. Das würde ich mir wünschen, dass Frauen uns immer wieder so bewirten und umsorgen, wie das die Martha versucht hat, bei Jesus zu tun, die aber falsche Prioritäten setzte. Und Maria, die an den Lippen Jesu klebte und nichts von seiner Botschaft verpassen wollte, diese Maria, die ihr kostbarstes Nardenöl opferte, um damit seine Füße zu salben und ihm so ihre Liebe zu erweisen. Dann Maria von Magdala, die wiederum in einer ganz besonderen Beziehung zu Jesus stand, denn er hatte sie von Dämonen befreit. Er hatte sie aus einem dunklen Leben ins Licht gebracht. Und diese Befreiung bewirkte eine Liebe zu Jesus, von der sie mit allen Fasern ihres Seins erfasst gewesen sein musste. Wahrscheinlich war sie auch dabei, als Jesus Galiläa durchwanderte. Dann wird sie erst wieder erwähnt im Neuen Testament, als sie unter dem Kreuz Jesu stand. Und dann auch noch als die Frau, die als allererste am Ostermorgen am Grab war. Noch weitere Frauen im Umfeld von Jesus, die namentlich erwähnt werden, sind Johanna, Lukas 8 und 24, die Frau des königlichen Beamten Chuza, Susanna in Lukas 8, die Jesus begleitete und zum näheren Jüngerkreis von Jesus gehörte, und auch die Mutter der Zebedäus-Söhne, Johannes und Jakobus, und Maria, die Frau des Klophas. So wird uns in Johannes 19, Vers 25 berichtet. Und wenn wir dieses Zeugnis über so viele Frauen in den Evangelien lesen, frage ich mich, wie es dazu kommen konnte, dass Frauen oft in der christlichen Gemeinde und in vielen bibelgläubigen Gemeinden ist das heute auch leider immer noch so, dass viele Frauen eine so untergeordnete, so wenig wertschätzende Rolle einnehmen durfte. Oft reduziert darauf, dass die Frau nicht lehren darf und in der Gemeinde schweigen soll. Gott sei Dank, sage ich ganz bewusst, dass Jesus der Frau den Wert gegeben hat, der ihr als seine Schöpfung zusteht. Bei aller Unterschiedlichkeit, dennoch gleichwertig und auf Augenhöhe mit dem Mann. Können wir das vertragen, Männer? Ja, ne? Jede Begegnung, die Frauen, die hier in den Evangelien erwähnt werden, zu den Jüngerinnen Jesu werden ließ, ist ja eine Beziehungsbegegnung gewesen. Das heißt, da war etwas passiert. Da hatten Frauen in Jesus einen Freund, einen Seelsorger, einen Gegenüber erlebt, der sie wichtig nahm und ihnen in Liebe und Würde begegnete. Und diese Tatsache, dieses Erleben, diese Erfahrungen mussten so prägend für die Frauen gewesen sein, dass sie fortan Jesus nachfolgten und ihm dienten. Was bewirkt eigentlich die Begegnung mit Jesus bei dir? Was löst es aus, wenn du ihn in seinem Wort, in seiner Liebe zu dir immer mehr kennenlernst? Vielleicht durch Predigten oder beim Lesen seines Wortes? Löst es noch etwas aus überhaupt? Mehr Hingabe an Jesus, mehr Liebe zu ihm, mehr Dankbarkeit, mehr Aufrichtigkeit, mehr Treue? Löst die Begegnung mit Jesus in uns noch etwas aus, so wie damals bei den Frauen? Fünftens, Frauen, die für Jesus und die Jünger sorgten. Auch diesen Aspekt will ich noch kurz erwähnen. Natürlich konnten Jesus und seine Jünger von Luft und Liebe auch nicht allein leben. Wie jeder andere kannten sie Hunger und Durst, brauchten nachts einen Platz zum Schlafen, bei ihrem täglichen Verkündigungspensum oft von Menschenmassen umgeben, in der prallen Sonne und nur mit wenigem ausgestattet waren sie darauf angewiesen, versorgt zu werden. In Lukas 8, 1 bis 3 erhalten wir Einblick, wie das geschah. Es heißt hier, und das ist ein Text, den ich uns schon einmal vorgelesen habe, die 12 begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern geheilt hatte, Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren, und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Wieder also einmal spielen Frauen eine rühmliche Rolle. Frauen, die Jesus erlebt hatten, die an ihn glaubten, die sahen es als eine große Selbstverständlichkeit an, Jesus und den Jüngern mit ihren Gaben und mit ihrem Besitz zu dienen und zur Verfügung zu stehen. Das drückt viel von dem Geist der Liebe Gottes aus und gehört mit zum Fundament, auf dem Gemeinde und Gemeinschaft besteht. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, erinnert uns hier Gottes Wort. Und wisst ihr, auf diese Weise existiert ja auch unsere Gemeinde, so wie ziemlich alle Freikirchen, die im Gegensatz zu den beiden Volkskirchen keine staatliche finanzielle Unterstützung erhalten. Auch wir sind kein Wirtschaftsbetrieb, sondern können nur Gemeinde sein mit Pastoren, mit unserem Gemeindehaus, indem wir auch die Mission unterstützen, weil wir das Prinzip des biblischen Gebens befolgen. Wer das erlebt hat, dass Jesus ihm neues Leben geschenkt hat, wer Christus als den kennengelernt hat, der sein Leben für ihn hingab, kann der denn etwas anderes tun, als sich ähnlich wie Jesus zu verhalten? Für alte Gemeindehasen und Häsinnen ist das überhaupt kein Opfer, von ihrem Einkommen Gott den Zehnten zu geben. Den zehnten Teil von dem, womit Gott sie gesegnet und beschenkt hat, als ein Minimum, um es für Gottes Reich abzuzweigen. Nur so können wir doch auch als Gemeinde heute bestehen und sogar an einer Vergrößerung unseres Gemeindehauses bauen. Nur so können haupt- und teilamtliche Pastoren und Mitarbeiter ihren Dienst tun, der zu einem ganzen und gelingenden Gefüge der Gemeinde beiträgt. Etwas zurückgeben von dem, was wir an Segen und Liebe Gottes empfangen haben, auch wenn wir diese große Fülle, die wir jeden Tag neu genießen, niemals wirklich mit Geld bezahlen oder erstatten können. Aber wisst ihr, genau das haben die Frauen damals im Umfeld von Jesus getan. Das haben sie getan. Jesus war ihnen begegnet und sein Geist war in ihre Herzen gekommen, so dass Geben und Dienen ein Ausdruck ihres Dankes und ihrer Liebe geworden war. Ich frage mal ganz persönlich, hast du dir dieses Prinzip der Liebe schon zu eigen gemacht? Es gibt tatsächlich Christen, die viele Jahre lang die Vorzüge ihrer Gemeinde einfach genießen und mitnehmen. Aber wenn es dann ums Geld geht, dann machen sie zu. Dann werden sie sogar zu echten Mathematikern, die können auf einmal rechnen. Und sie merken nicht, dass sie in ihrer Liebe zu Gott geistlich stehen geblieben sind. Ich habe auch einmal dazu gehört, vielleicht habe ich das sogar schon einmal während einer Predigt berichtet. Ich bin ja in dem Alter, wo man sich auch schon mal wiederholt. Ja? Aber ich erzähle es nochmal. Ich war bereits einige Jahre Glied in meiner damaligen Heimatgemeinde und wurde sogar als Jugendvertreter in die Gemeindeleitung hineingewählt. Und dann hatte ich eine Begegnung mit meiner Schwester Sigrid, zu der ich eine ganz besondere persönliche, innige Beziehung hatte und die für mich mein ganzes Leben lang zu einem geistlichen Vorbild geworden ist. Ohne dass ich darauf vorbereitet gewesen wäre, fragte sie mich eines Tages, sag mal, gibst du Gott eigentlich deinen Zehnten? Das tat ich damals nicht, sondern ich speiste die Gemeinde jeden Sonntag mit ein paar Mark im Körbchen ab. So wie das viele Christen tun. Und dann fing ich an, meiner Schwester vorzurechnen und aufzuzählen, was ich alles an Ausgaben habe und wie ich mit meinem Gehalt im Monat auskommen muss. worauf sie mir damals nur sinngemäß antwortete, solche Ausgaben wirst du immer haben. Du musst zuerst Gott deinen Teil geben und dann kannst du anfangen zu rechnen. Ich weiß noch, wie mich das damals beschämt hat. Und dann im darauffolgenden Monat kostete es mich das erste Mal richtig Überwindung, den 10. Teil von meinem Gehalt für Gott abzuzweigen und an die Gemeinde weiterzugeben. Das tat zunächst einmal richtig weh. Ich kann mich noch heute dran erinnern. Aber es war und ist auch bis heute eine wichtige Möglichkeit für mich geworden, zu lernen, Gott meine Liebe zu erweisen. Eine Möglichkeit. Und ebenfalls bis heute kann ich sagen, dass Gott mich und meine Familie ohne Unterbrechung immer gut versorgt hat. Wir haben nie zu wenig gehabt. Und wir haben immer gespürt, wie Gott diese kleine wichtige Geste, ihn auch Herr über unser Geld sein zu lassen, gesegnet hat. Die Frauen damals, sie können uns allen dabei ein gutes Vorbild und ein Ansporn dazu sein, das auch zu tun und das auch zu erleben. Gott lässt sich nichts schenken, was er uns nicht vielfach zurückgeben würde. Im vorletzten Predigtpunkt nun ein ganz kurzer Blick noch auf die Frauen, die Zeuginnen der Auferstehung Jesu geworden sind. Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet Frauen, denen damals ja, wie ich schon erwähnt habe, noch nicht einmal eingeräumt wurde, als Zeuginnen vor Gericht aufzutreten, und die Gesellschaft nur auf Familie und Haus festgelegt waren, dass ausgerechnet sie die ersten Zeugen beim größten Wunder der Weltgeschichte waren, nämlich bei der Erfüllung der Prophetie, die Jesus über sich selbst ausgesprochen hatte, und ich werde auferstehen am dritten Tage. Die Evangelien berichten unterschiedlich darüber und sie kommen auf mindestens 5 Frauen, die am Grab Jesu waren. Wir kennen ihre Namen aus den biblischen Berichten und können sie nachlesen. Und was war mit den Aposteln? Die Männer, die doch täglich mit Jesus zusammen gewesen waren, 3 Jahre lang, die doch unauslöschliche Erfahrungen und Erlebnisse mit ihrem Herrn gemacht hatten? Zunächst einmal, zu ihrer Schande muss man sagen, Fehlanzeige. Sie kommen erst in der 2. Reihe vor. Johannes berichtet, wie Maria Magdalena bereits, als es noch dunkel war, zum Grab ging. Was war es denn, was sie schon so früh vor allen anderen zum Grab gehen ließ? Wir können es nur vermuten, aber was für ein anderer Grund könnte es sonst gewesen sein als Liebe und Trauer? Als dieses innere Gedrängtsein, ihrem Herrn Gutes zu tun, der ihr doch so viel Gutes getan hatte. Und Johannes berichtet, wie sie das offene Grab findet und dann losrennt, um Petrus und die anderen Jünger zu informieren. Und wie die dann losgerannt sind, um nachzugucken, ob das wirklich stimmt, was Maria erzählt hatte. Und Maria musste mitgerannt gewesen sein. Denn als die Männer Petrus und Johannes wieder umgekehrt waren, nachdem sie tatsächlich das leere Grab vorgefunden hatten, heißt es hier in Johannes 20, Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Trauer und Liebe. Und dann, als sie ins Grab sieht, 2 Engel in weißen Kleidern, die natürlich längst wussten, was Maria in diesem Augenblick noch verborgen war, und die sie fragten, Frau, was weinst du? Und dann diese vorösterliche Antwort Marias, die ihre ganze Beziehung zu Jesus zum Ausdruck bringt, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Meinen Herrn. Manche Auferstehungskritiker haben Maria Magdalena eine erotische Beziehung zu Jesus angedichtet. Und ich behaupte, weil sie die Bibel entweder nicht gelesen oder sie ganz bewusst falsch interpretiert haben. Jesus war Marias Herr, der sie mit Liebe, mit der Liebe Gottes beschenkt hatte, der ihr Heilung geschenkt hatte, und Maria hatte diese Liebe als Wendepunkt und Erneuerung ihres Herzens und Lebens erfahren. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Anders konnte sie in diesem Augenblick noch gar nicht denken. Aber dieser Verlust, da sprach der ganze Schmerz aus ihr heraus. Das tat ihr weh. Und dann, als sie sich umdrehte, da kam es dann zu dieser Begegnung, die alles in ihr in einem neuen Licht erscheinen ließ. Jesus ist da, er lebt. Noch kann sie es nicht begreifen und denkt, es ist der Gärtner. Aber dann spricht Jesus sie an, so wie nur Jesus uns anspricht und ansprechen kann und hier ganz persönlich mit ihrem Namen. Und er sagt nur dieses eine Wort, Maria. Nur dieser Name. Und mir fällt hier sofort das alttestamentliche Jesaja-Wort an, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und auch wenn die Männerjünger ihr zunächst nicht glauben konnten und glauben wollten, Maria wusste, wem sie gehörte und sie wusste nun, dass er lebt. Und das bezeugte sie. Auch dieses Auferstehungszeugnis spricht davon, wie wichtig für Jesus Frauen gewesen sind, dass er sie gleichwertig ansieht, dass er sie gebraucht. Es mögen später, besonders durch den Apostel Paulus, einige Grenzen gesetzt worden sein für Frauen, besonders im Dienst der Gemeinde, die sicherlich auch ihre Berechtigung hatten und haben. Sicher aber ist, dass die Frau in der Gemeinde seit Jesus eine wesentlich höhere Gleichwertigkeit hatte, als jemals in der damaligen bis heutigen Gesellschaft und Kultur. Und damit zur letzten und abschließenden Predigtaussage, die Frau im Urchristentum und in der Gemeinde. Ich weiß, man kann das ja nur anreißen. Ein riesengroßes Thema. Im Zusammenhang mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten erklärte Petrus in Apostelgeschichte, nun sei das Wort des Propheten Joel in Erfüllung gegangen, der vorausgeweissagt habe, in der messianischen Zeit würden die Söhne wie auch die Töchter Israels mit dem Gottesgeist erfüllt werden. Apostelgeschichte 2, 17 bis 21. Nachdem die Gemeinde zu Pfingsten entstanden war, schlossen sich auch gleich die Frauen ihr an. Apostelgeschichte 1, Vers 14 und 2, 1 und folgende Verse, können wir das nachlesen. Ein biblischer Kommentar sagt, wie nicht wenige Frauen dem irdischen Jesus zugehört, ihm Glauben geschenkt und für ihn gesorgt hatten, so gehörte nunmehr eine große Zahl von Frauen zur nachösterlichen Jesusgemeinde. Sie schenkten dem Wort der Apostel Glauben. Sie unterstützten sie in ihrer Arbeit und sorgten für das leibliche Wohl. So setzten sie gewissermaßen das Werk der galiläischen Frauen aus den Tagen des irdischen Jesus fort. Und wie Apostelgeschichte 5, Vers 14 berichtet, schlossen sich immer mehr Männer und Frauen der Urgemeinde an. Männer und Frauen empfingen die Taufe, das Bundeszeichen des neuen Gottesvolkes. Das Bundeszeichen des alten Gottesvolkes, die Beschneidung, hatten ja nur die Männer empfangen. Da die Frauen nicht unmittelbar und vollberechtigt zum Gottesvolk gehörten, sondern nur durch die Vermittlung von Männern. Im neuen, endzeitlichen Gottesvolk jedoch waren und sind Frauen Vollbürger, ohne jede Einschränkung und genau wie jeder wiedergeborene Mann Bürger des Reiches Gottes. Und wenn sich in apostolischer Zeit die christliche Gemeinde als Hausgemeinden versammelte, dann werden immer wieder die Frauen des Hauses genannt. Da könnt ihr viele Bibelstellen nachlesen. So versammelte sich zum Beispiel die Urgemeinde in Jerusalem gemäß Apostelgeschichte 12, 12 im Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Und in Philippi, der ersten europäischen Stadt, in der das Evangelium verkündet wurde, nahm die wohlhabende Purpurhändlerin Lydia nach ihrer Taufe und nach der Taufe ihres Hauses Paulus und seine Begleiter auf. Und in Korinth kam die Gemeinde im Haus von Aquila und seiner Frau Priscilla zusammen. Und so gibt es und geht es mit vielen, vielen Beispielen weiter. Und häufig waren es auch zuerst Frauen, die der Predigt von Paulus Glauben schenkten und Jüngerinnen Jesu wurden. Und deutlich erklärt darum Paulus im Galaterbrief, was ich euch als mein Textwort über diese Predigt gestellt habe, dass es nun durch Christus keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mann und Frau. Und Petrus fügt noch hinzu, dass die Frau in der Hoffnung auf das ewige Leben dem Mann gleichgestellt ist. 1. Petrus 3, Vers 7. Und vielleicht noch als letztes, in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testaments erfahren wir auch von einigen Frauen, die zwar im strengen Sinne kein kirchliches Leitungsamt hatten, also Gemeindeleiterinnen waren, aber dennoch in der Urgemeinde ein großes Ansehen besaßen. Jesus und die Frauen. Ich kannte Gemeinden in unserem Bund, die aus Mangel an Männern von Frauen geleitet worden sind. Ob dadurch wohl die Ordnungen der neutestamentlichen Gemeindeleitung durcheinander gekommen sind und ihnen geschadet hat? Oder war das nicht eher ein Segen und wurde von Gott auch eine Zeit lang segensreich gebraucht? Die Einschränkungen, die Paulus für Frauen im Leitungsdienst der Gemeinde macht, sind noch ein anderes Thema. Darauf kann ich nicht eingehen. Es reicht auch die Zeit nicht mehr dazu. Und ich denke, ein guter Abschluss dieser Predigt ist schlicht und einfach die Tatsache, dass für Jesus die Frau gleichwertig mit dem Mann ist und es immer sein wird, auch in der Gemeinde. Dass er Frauen genauso mit Gaben und Stärken beschenkt hat wie Männern, nur dass Frauen sich häufiger Gott zur Verfügung stellen als Männer. Und dass so, wie ein Mann in der Ehe nur ein halber Mann ist und auf seine im Alten Testament als Gehilfin bezeichnete Frau angewiesen ist, so benötigt auch die Gemeinde beides, Männer und Frauen. Und noch einmal sei es gesagt, oft mehr Männer. Gemeinsam an Christus hingegeben sein. Gemeinsam das rühmen, was er an ihnen getan hat. Gemeinsam als Einheit lieben und bezeugen. Das muss auch heute und bei uns ein Teil des Kerns unseres geistlichen Gemeindelebens sein und bleiben. Denn hier ist nicht mehr Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Amen. Amen. Ja.